Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
So, willkommen beim Herbstradio auf 99,1 MHz in Berlin, beziehungsweise über Stream über herbstradio.org bei der Sendung von MikroFM, der zweiten Sendung von MikroFM, die heute zwei Schwerpunkte hat, nämlich einmal die Musik, die wir jetzt schon gerade gehört haben, und zum anderen machen wir eine Nachbereitung der gestrigen Demonstration gegen Überwachungsstaat, Überwachungswahn. Die Musik, die wir gehört haben, dazu möchte ich kurz jetzt etwas sagen, nachher natürlich noch etwas mehr, ist ausschließlich von zwei Musikern, die beide nicht bei der GEMA sind und die ihre Musik durchaus als freie Musik verstehen. Und zwar sind das einmal Alexander Christou und zum anderen Adrian vom Hofe. Und von dem ersten, nämlich von Alexander Christou, beziehungsweise Alchem, der hat beigetragen oder ist einer der Leute, die bei Berliner Ring mitmachen. Und das Stück, das wir gerade gehört haben, heißt Good Evening. Das ist dann schon programmatisch für den heutigen Abend, das Stück Good Evening von Berliner Ring. Und ich habe wegen der Nachbereitung der Demonstration, da sind jetzt gerade zwei Studiogäste hier, nämlich einmal Elektra.
Hallo.
Und einmal Matthew.
Hallo.
Und Matthew war gestern auch hier schon zu hören, während der Radioberichterstattung über die Demonstration. Matthew, warst du selber dann im Anschluss, also wir haben ja von 14 bis 16 Uhr gab es hier so eine Sendung, wo teilweise live berichtet wurde. Warst du gestern schon hier? Warst du noch auf der Demonstration, meine ich?
Ich war gestern hier.
Ich habe so eine vage Erinnerung, ja.
Ich war auch danach kurz auf die Demonstration, nicht ganz bis zum Ende, aber ich habe durchaus einiges davon mitgekriegt. Ich bin eine Stunde, eineinhalb Stunden und so mitgelaufen.
Das heißt, wir können uns da auch noch auf deine Eindrücke, also ich habe auch meine Eindrücke gewonnen, du auch. Und Elektra, du warst, hast die Demonstration bis zum Ende mitverfolgt, du hast irgendwas erzählt, es ging bis spät in den Abend?
Ja, zum Schluss gab es dann Musikprogramm bis 21.45 Uhr, aber ich bin, glaube ich, so gegen 9 Uhr habe ich dann die Demonstration verlassen.
Okay. Ja, dann gibt es ein weiteres Stück jetzt erstmal von Berliner Ring. Berliner Ring, das sind Thomas Stern, Christian Günther, Moritz Wolpert und Alexander Christou. Und das Stück, das wir jetzt hören, heißt Bettegöse. Thank you. So, ja, das war das Stück Bette Göz. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist der Name von diesem Planeten. Wir haben ja einen englischen Muttersprachler hier. Wie würdest du dieses Wort aussprechen?
Ist ja aber kein Englisch, ne?
Ja, ja, das ist mir klar. Ich halte es für ein französisches Wort. Ich denke mal, ich spreche es mal Bette Göz aus. Aber
das wird wohl nichts machen. Vielleicht kann ja eine Zuhörerin oder ein Zuhörer anrufen und das richtig stellen.
Ja. Also jedenfalls der Name eines Sonnensystems ist das, glaube ich, oder eines Sterns. Und es gibt auch einen Comic-Strip, der sich damit beschäftigt. So. Naja, Quatsch, einen großen Science-Fiction-Roman, der sich damit beschäftigt auch. Naja, gut. Science-Fiction. Gar nicht Science-Fiction war das, was einer Frau oder einer Familie widerfahren ist, kann man vielleicht sagen, im Jahr 2007, die nämlich im Rahmen der Fahndung gegen eine Gruppe, die sich MG nennt, ins Visier des Staatsschutzes gekommen sind oder des BKA sogar und die wegen 129a als wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung wurde der Soziologe André Holm angeklagt und seine Lebensgefährtin, die Anne Roth, die hat gestern auf der Demonstration zum Thema Überwachungsstaat, hat sie auch eine Rede gehalten.
Ja, sie hat über ihre persönlichen Erfahrungen berichtet. Für mich war das die Rede, die mich am meisten beeindruckt hat. Sie war auch letztes Jahr dabei und da fand ich das auch sehr beeindruckend. Ich habe das aufgenommen mit meinem Aufnahmegerät, was ich dabei hatte. Das sind etwa 4 Minuten 30 Sekunden. Das ist die Rede praktisch in voller Länge. Und ja, ich würde sagen, wir spielen das jetzt ab, oder?
Genau.
Wir kommen zu unserem nächsten Redebeitrag. Wir haben Anne Roth gebeten, ich sage jetzt mal, die Lebensgefährtin von Herrn Holm, der bekannt wurde als der Mensch, der vom BKA mal einfach entführt wurde und die sehr lange unter Beobachtung standen und immer noch stehen. Und sie wird uns einmal erzählen, wie das so in einem Alltag der Überwachung ist, so in einem Satz. Nenn das. Liebe Anne, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Dein Mikrofon.
Hallo, es ist großartig, dass ihr alle da seid. Hallo auch an die Vertreter und Vertreterinnen der Bundes- und Landeskriminalämter und des Verfassungsschutzes, der Polizei überhaupt. Nichts von dem, was hier gesagt wird, habt ihr nicht schon mal gehört oder gesehen. Ihr könnt also auch einfach wieder nach Hause gehen. Im Unterschied zu den meisten hier weiß ich, dass ich überwacht werde. Mehr als durch Vorratsdatenspeicherung, Videokameras, Payback-Karten oder alles erfassende Datensammlungen. Seit 2006 wird gegen meinen Freund André Holm ermittelt. Erst wurde er zum Terroristen gemacht. Nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft soll er nur noch Teil der kriminellen Vereinigung Militante Gruppe gewesen sein und ihre Texte geschrieben haben. 3 Jahre später gibt es keine neuen Erkenntnisse. Aber die Ermittlung dauert bis heute an. Zur Überwachung gehörte, das wissen wir nicht, Überwachung von Telefonen und Handys, stille SMS zur Ortung, Videokameras vor und hinter dem Haus, GPS-Peilsender an Autos, Überwachung von E-Mails und besuchten Internetseiten, kleine Lauschangriffe, verdeckte Ermittler. Ich kenne aber auch das unangenehme Gefühl der Unsicherheit, ob ich überwacht werde. Ich bin seit vielen Jahren politisch aktiv. Und die Frage, was das Knacken im Telefon zu bedeuten hat, ist bei 1 Million überwachter Telefonate in Berlin 2008 nicht abwegig. Auch das macht Angst. Inzwischen habe ich viele Abhörprotokolle des Bundeskriminalamtes gelesen, selbst zu Telefonaten mit meiner Mutter über das Fernsehprogramm. Ich kenne den körperlichen Ekel, den es auslöst, wenn ich weiß, dass sie da sind, dass sie meine Mails lesen, immer zuhören, beobachten, alles kommentieren und unser Leben in einer Weise interpretieren, wie wir es nicht leben. Beides macht Angst. Es macht Angst, darüber nachzudenken, ob ich diese Website aufrufe oder auf jene Demo gehe. Und es macht Angst, darüber nachzudenken, wie sie es bewerten, dass wir über irgendwas gerade geredet haben oder über irgendwas gerade nicht geredet haben. Es lähmt. Wir haben gelernt, dass wir die Freiheit haben, uns von dieser Angst nicht fressen zu lassen. Das hat uns geholfen, nicht still abzuwarten, ob der Sturm vorüberzieht und uns nicht mit dem Gefühl einzuigeln, dass sowas eben passieren kann, wenn man den Mund aufmacht. Freiheit statt Angst kann auch heißen, sich die Freiheit zu nehmen, mit der Angst fertig zu werden. Es ist kein Entweder-Oder. Wir haben uns die Freiheit genommen, alles öffentlich zu machen und uns zu wehren. André redet und schreibt mehr denn je über Gentrifizierung. Ich schreibe über das Verfahren gegen ihn und gegen die vielen anderen, denen Ähnliches passiert. Zum Beispiel auch über die drei... die wohl diesen Monat oder nächsten noch als angebliche Mitglieder der militanten Gruppe in Berlin verurteilt werden, obwohl der Prozess gegen sie so abstrus und voller schräger Geschichten ist, wie die Ermittlung gegen André Holm. Alleine hätten wir das nicht geschafft. Uns haben sehr viele geholfen, bei denen wir uns heute noch mal bedanken wollen. Ganz unterschiedliche Leute, Gruppen und Netzwerke, die das nicht nur gemacht haben, um uns zu helfen, sondern weil sie wussten, dass es um ihre eigene Freiheit geht, wenn Überwachung und Terrorismusprozesse ohne Widerspruch hingenommen werden. Wir werden nur weiterkommen, wenn sich viele gemeinsam für Freiheit statt Angst einsetzen. Und dazu ist diese Demonstration ein wichtiger Schritt. Die Freiheit gibt es nicht geschenkt. Freiheit gibt es auch nicht allein durch ein Kreuz auf dem Wahlzettel. Die Freiheit werden wir uns nehmen.
Ja, das war Anne Roth gestern auf der Demonstration, die unter dem Stichwort stand Freiheit statt Angst, Freedom No Fear, auf dem Potsdamer Platz bei der Rede auf der Abschlusskundgebung.
Genau, das war der zweite Redeblock.
Das war der im zweiten Redeblock. Es gab einen ersten Redeblock, das war bei der Auftragskundgebung.
Genau, und das war jetzt bei der Abschlusskundgebung. Das war, glaube ich, die dritte Rede, die gehalten wurde. Und für mich das interessanteste Dokument in der Hinsicht. Für viele Leute ist das alles noch recht abstrakt mit der Überwachung. Aber wenn man wie Sie und Ihr Freund in den Mittelpunkt von solchen Ermittlungen gerät, dann ist es schon eine ganz andere Erfahrung und das ist eben nichts Abstraktes mehr. Von daher fand ich das eigentlich einen sehr, sehr interessanten Beitrag.
Ja. Wie gesagt, diese Sendung beschäftigt sich einerseits mit, ist eine, einerseits eine Nachbereitung der gestrigen Demonstration mit diesem Thema und andererseits eben auch die Vorstellung von zwei musikalischen Projekten auch oder von Musikern und ihren musikalischen Projekten, nämlich von Alexander Christo und Adrian vom Hofe, die beide leider heute Abend nicht kommen können. Ein weiteres Stück von Alexander Christo, der sehr in sehr verschiedenen Bereichen unterwegs ist, ist ein weiteres Projekt, ist Alchemics. Und da hören wir jetzt ein weiteres Stück von diesem Projekt. Thank you. Ja, willkommen bei der Sendung von Mikro FM. Wer jetzt gerade zugeschaltet hat, das hier ist Herbstradio auf 99,1 MHz, ein temporäres Radioprojekt, das noch bis zum 22. November 24 Stunden am Tag senden wird. Und das ist die Sendung, wie gesagt, von Mikro FM, Mikro mit K. Wer uns im Web besuchen will, kann das tun unter mikro.fm, beziehungsweise jetzt kommt so eine halbkommerzielle Ansage bei über MySpace, wobei ich sagen, dazu gestehen muss, also MySpace gibt es ja immer Leute, die sagen, ah nee, das kann man eigentlich nicht machen, aber für Leute, die mit Musik zu tun haben, ist das echt eine Seite, wo man fast nicht mehr drum rumkommt. Und sogar die Köpi hat eine MySpace-Seite, habe ich irgendwie festgestellt. Jedenfalls gibt es eine MySpace-Seite von MikroFM, das ist dann eben myspace.com, MikroFM. Und die Musik, die wir heute Abend hören, die ist teilweise zumindest auch zu hören oder zumindest gibt es da weitere Hintergrundinformationen auf myspace.com und dann eben bei Adrian vom Hofe mit V, beziehungsweise von Alexander Christou mit CH und OU am Ende. Das Stück, das wir gerade gehört haben, war von Alchemix, das ist ein Projekt von Alexander Christou eben, und das Stück hieß Charlesville. Mit mir im Studio sind jetzt Elektra und Matthew. Wir haben gerade, bevor wir die Musik gehört haben, noch die Rede gehört von Anne Roth, auf der gestrigen Demonstration Freedom No Fear.
Freedom Not Fear.
Freedom Not Fear.
Oder Freiheit statt Angst, auf Deutsch.
Freiheit statt Angst, Entschuldigung, da habe ich einen T vergessen. Matthew, ist das sehr erheblich? Matthew, du bist Muttersprachler?
Nö.
Ah, okay.
Dann völlig in Ordnung.
Freedom No Fear, okay.
Ja. Das ist aber nicht mehr so richtiges Englisch.
Ja. Aber es waren. Da gibt es einen weiteren Redemitschnitt, den wir haben.
Ja, wir haben da noch Monty Kansin. Von der hedonistischen Internationale, der eine besonders kraftvolle Rede gehalten hat, wo er zu Anfang die Leute, die da teilgenommen haben, daran erinnert, dass sie ohnehin schon viel zu viel Informationen über sich selbst im Internet preisgeben. Stichwort Social Networking, Facebook, etc.
MySpace,
ja. Ja, ganz genau. Also das Web 2.0 bietet sehr große Möglichkeiten, aber halt auch riesige Gefahren. Man kann gezielt ein Profil über viele Personen erstellen, gerade. Na gut, ich möchte da jetzt nicht unbedingt vorgreifen, was er darüber sagt. Ich denke, wir werden einfach mal diesen Beitrag einspielen. Der ist etwas länger, der ist um die 7 Minuten 50 Sekunden. Und er hat halt ziemlich viel Kraft. Oder?
Ziemlich viel Kraft. Matthew, du hast die Kraft gelesen oder gehört?
Ich habe die Kraft gelesen. Also ich glaube, alle Reden, die auf die Demonstration am Ende gehalten wurden, können auch im Netz nachgelesen werden. Beim akvorrat.de, glaube ich.
Das ist vorratsdatenspeicherung.de, ne?
Das funktioniert auch, ja. Das wird dann weitergeleitet. Und ja, ich finde, was der zu sagen, was er sagte, sehr wichtig war. Ich fand das natürlich sehr schön zu lesen, dass irgendjemand wirklich so richtig auf die Pauke gehauen hat. Das erfährt man nicht so oft.
Ja, mir hat vor allem der Schluss der Rede gefallen, wo er so seine Vision beschreibt und die auch
nicht zu viel
den Überwachern entgegenstellt. Naja, okay, ich meine, okay. Ich kann hier nur ein bisschen plagiieren. Also wir spielen es einfach ab.
Genau.
Von der Hedonistischen Internationalen, Monty Kansin. Liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit, das ist die dritte Großdemo zum Thema Freiheit statt Angst. Und es ist schön zu sehen, dass wir immer noch so viele sind. Es ist schön zu sehen, dass diese Bewegung für Freiheit, Grundrechte und Datenschutz nicht die Puste ausgeht. Und dass wir heute schon etwas bewegen und die Zukunft noch viel mehr bewegen können. Doch
Ich möchte heute nicht nur in Jubel verfallen, weil wir so viele sind. Nein, ich möchte euch mal ans Schienbein treten. Denn eine Sache geht mir gar nicht in den Kopf. Hier haben sich die Menschen versammelt, denen Freiheit etwas bedeutet, denen Datenschutz etwas bedeutet. Hier haben sich die Leute versammelt, die sich der bedrohlichen Lage, in der wir uns befinden, bewusst sind. Und gleichzeitig haben sich genau die Leute hier versammelt, die bedeutend mehr als die Restbevölkerung im Internet über sich preisgeben. Ich habe gestern Nacht mal bei Twitter nur eine Minute nach dem Hashtag FSA09 gesucht. Da schreibt ein Mensch, der heute hier wahrscheinlich auf der Demo ist, dass er gerade, was er gerade in der Kneipe trinkt. Und ein anderer rauchte noch seine letzte vor ins Bett gehen Kippe, bevor er sein MacBook einpackt. Und ich kann aus seinem Twitter-Profil entnehmen, wie er heißt, was er raucht, dass er Vespa fährt, in München wohnt, Tiere gerne mag und die Piratenpartei wählt. Wo zwei oder drei Leute zusammenkommen, hat mindestens einer eine Kamera dabei und stellt diese Bilder am nächsten Tag ins Netz. Natürlich sauber durchgeteckt mit Namen und Orten und so. Und jeder zweite in der digitalen Grundrechtsbewegung hat wahrscheinlich mehr als 5 Profile bei sozialen Netzwerken, bei Flickr oder sonstigen Diensteanbietern. Im Wiki des AK-Vorrat werden Demo-Strategien offen besprochen und jede Menge Leute nutzen Google Mail, obwohl sie wissen, dass jede fucking E-Mail durchsucht wird, um passgenaue Werbung zu schalten. Viele von uns haben Handys mit GPS-Ortung und nutzen location-basierte Services, bei denen Privatfirmen Bewegungsprofile erstellen und unsere Vorlieben abspeichern. Jetzt könnt ihr natürlich kommen und sagen, hey, das sind meine Daten und ich bestimme, was ich ins Netz stelle. Und ihr könnt sagen, hey, der Staat muss dafür sorgen, dass ich selber darüber bestimmen kann, was mit meinen Daten passiert. Und ihr könnt sagen, hey, deswegen sind wir hier, weil wir uns Sorgen um unsere Daten machen. Informationelle Selbstbestimmung ist eine schöne Sache auf dem Papier. Wir wissen aber auch, dass dieser Staat sich einen feuchten Scheißdreck darum kümmert, was mit unseren Daten passiert. Und wir wissen, dass nicht nur die Personalabteilungen von Firmen, sondern auch Ermittlungsbehörden all diese Möglichkeiten eifrig nutzen. Und wir wissen spätestens seit der Geschichte von André Holm, dass es reicht, bei Google irgendwelche Suchwörter einzugeben, um als Terrorverdächtiger im Knast zu landen. Wir wissen, dass all diese freiwillig herausgegebenen Daten mit einfachsten Mitteln zusammengefügt werden können und dennoch posaunen wir fröhlich in die Welt hinaus, welche Partei wir wählen oder mit wem wir in der letzten Nacht gevögelt haben. Das ist gefährlich und es ist fahrlässig und es ist auch nicht klug. Ich verstehe, dass Vernetzung und soziale Netzwerke über Personalisierung funktionieren und dass in der Vernetzung auch die Kraft dieser Bewegung steckt. Aber überlegt bitte mal einmal, was ihr dort macht, welcher Firma und welchen Leuten ihr intimste Details anvertraut und ob ihr die Verbreitung und Speicherung dieser Daten jemals zurückrufen könnt. Was können wir also tun? Vielleicht ist es eine gute Idee, mal als Monty Kenson oder Karen Elliott aufzutreten, sich falsche Identitäten zuzulegen, Fake-Profile mit Bullshit-Informationen zu füttern, hier und da eine informationelle Blendgranate zu zünden oder einfach nur ein bisschen besser auf die Daten aufpassen. Denn wir müssen aufpassen, denn das ist bei diesem Staat, dieser Regierung und diesen Parteien, und ich meine damit alle, die im Bundestag sitzen, bitter nötig. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass dieser Staat vor nichts zurückschreckt. Unsere Kommunikation wird über Monate gespeichert. Zensurinfrastrukturen werden aufgebaut, Abhörzentralen errichtet. Es wird beständig der Einsatz der Bundeswehr im Innern gefordert. Friedliche Demonstranten werden von der Polizei mit Pfefferspray aus Sitzblockaden herausgegiftet. Wir werden vom Staat abgefilmt, wie auf dieser Demo, und das Versammlungsgesetz wird eingeschränkt. Wir haben eine Steuernummer bekommen, bei der alle Datenbanken aufgehängt werden können. Wir haben biometrische Pässe und werden sogar vom BND überprüft, wenn wir als Journalisten von der Leichtathletik-WM berichten wollen. Wir sollen mit Nacktscannern am Flughafen durchleuchtet werden. Wir haben kein Briefgeheimnis für E-Mails. Unsere Patientendaten werden zentral gespeichert und die Musikindustrie darf unsere IPs erfragen, weil wir mal einen Song heruntergeladen haben. Die Regierungen der letzten Jahre haben keine Chance ausgelassen, das Grundgesetz mit Füßen zu treten, es zu missachten, an ihm vorbeizuregieren und es kaputtzuschlagen. Und diese Verfassungsfeindlichkeit aus der Mitte der Politik hat uns in den Überwachungsstaat geführt. Vor ein paar Jahren haben wir immer noch gewarnt, wir sind auf dem Weg dorthin. Wir sind jetzt angekommen. Endstation, bitte alle aussteigen. Aussteigen heißt auch aufwachen. Lasst uns jetzt die Weichen stellen in eine andere Richtung und lasst uns mehr Freiheit fordern und die Überwachungsgesetze zurücknehmen und zusammen eine freiere, schönere Gesellschaft entwickeln. Wir haben es in der Hand, weil wir sind stärker und unsere Gegner, ob Schäuble, Zypris oder von der Leyen, die haben nur ein kaltes, grausames und langweiliges Bild dieser Gesellschaft. In ihrer Welt ist jeder eine Bedrohung für den anderen. In ihrer Welt ist jeder verdächtig. Und ihre Welt soll von Kontrolle und Überwachung zusammengehalten werden. In ihrer Welt gibt es Freiheit nur für die Wirtschaft und nicht für die Menschen. Und das lehnen wir ab. Mit so einem Bild der Menschheit lässt sich niemals Begeisterung auslösen. Wir haben den Trumpf der Freiheit in der Hand. Wir haben Utopien als Ass im Ärmel. Wir wissen, dass eine andere, freiere Welt möglich ist. Und wir kämpfen dafür mit Herz und Verstand. Denn Freiheit kann man gar nicht genug haben. Dankeschön.
Tja, soweit also die kraftvolle Rede von Monty.
Monty Canzin
von der Hedonistischen Internationalen. Ganz lustig am Rande ist, er hätte eigentlich gar keine PA gebraucht auf dem Potsdamer Platz. Er hat wirklich so laut und entschieden ins Mikrofon gebrüllt, kann man fast sagen.
Ja, und was macht denn eigentlich der Monty Canzin so, wenn er nicht unterwegs ist für die Hedonistische Internationale?
Das kann ich dir nicht sagen.
Weißt du es? Ja. Gut, ja, das war eine der insgesamt, also ich meine, bei der Auftaktkundgebung gab es, glaube ich, 6 oder 7 Reden. Da hat jemand geredet von der Liga für Menschenrechte, der Frank Bsirske von der Gewerkschaft Verdi. Das ist auch ganz interessant zu sehen, wie also die Gewerkschaften immer mehr in das Thema reinkommen, beziehungsweise auch ein Thema sich so ein bisschen verschoben hat, während am Anfang in der ersten Demonstration, Monty hat das eben angesprochen, dass es schon die dritte Großdemonstration in Berlin ist zu diesen Themen oder unter dem Motto Freiheit statt Angst. Und beim ersten Mal war noch sehr Überwachungsstaat im Fokus und jetzt war halt auch sehr viel von Unternehmen oder wie er jetzt hier mit dem sogenannten Web 2.0, ne, das dargestellt hat.
Naja, es war, glaube ich, die zweite Großdemonstration zu dem Thema und die zweite der Demos in dieser Kette war halt eindeutig die größte. Da waren die Schätzungen 50.000, was ich persönlich für realistisch einschätze, obwohl ich jetzt natürlich keine empirischen Methoden habe, um das zu beweisen. Diesmal wurde von etwa 20.000 gesprochen. Ich würde tippen, dass es etwas weniger waren. Padeluun, der Mitorganisator und Sprecher,
den wir eben gehört haben als der Moderator, den wir als Moderator die Sprecherinnen und Sprecher angekündigt hat. Ja.
Genau, der hatte mit argumentiert, dass in Berlin bei Demos nicht immer alle Demo-Teilnehmer gleichzeitig anwesend sind. Ne? Also es gibt erstmal einen Peak am Versammlungsplatz. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die erst zum laufenden Demozug dazustoßen und die sich dann aber auch gegen Ende hin wieder zerstreuen. Also 20.000 ist vielleicht ein bisschen optimistisch, kann aber auch realistisch sein, das steht mir jetzt nicht an. Was mich empört hat bei der letzten Großdemonstration wirklich mindestens 50.000 Teilnehmern aus meiner Sicht war, dass in den Medien ganz oft geschrieben wurde, dass mehr als 1.000 Teilnehmer an der Demonstration teilgenommen haben, was natürlich uferlos untertrieben ist.
Das sind teilweise, übernehmen die ja gnadenlos Polizeiangaben und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Polizei also einfach sich hinstellt und sagt, okay, diese Demonstration wurde vor 14 Uhr angemeldet. Ja, das haben wir jetzt zur Kenntnis genommen und das ist jetzt wissen wir, 14 Uhr ist Demonstrationsbeginn und dann wird festgestellt, wie viele Personen anwesend sind und dann wartet. Ja, so ungefähr, so stelle ich mir das vor. Und dann waren es eben nur 1000, weil die Demonstration, ich erinnere mich halt bei dieser Riesendemo, dass die am Anfang wirklich sehr klein war und wo wir alle noch gezittert haben, oh Gott, wir sind nur so wenige. Und dann wurde das plötzlich dieses Ding, was zum Schluss in der Szene dann als 100.000-Demo kursiert ist. Also du sagst 50.000 und intern waren ja dann die Zahlen, ja, wir waren 100.000 so.
Genau, also 100.000 war, glaube ich, die optimistische Angabe, die Padeluun dann auf der Abschlusskundgebung bei der vorletzten Großdemo gemacht hat. Er hat es auch bei der Moderation hat er sich da auch selber korrigiert. Also da war er zu optimistisch. Trotzdem, ich bleibe dabei, es ist empörend, wenn Demonstrationen dieses Ausmaßes abgehalten werden und ich lese dann über Google News in ganz vielen Newsberichten mehr als 1000. Ja, das ist so eine Million Leute gehen auf die Straße und es sind mehr als 1000. Genauso könnte man sagen, es waren mehr als 10. Ich meine, stimmt ja, es waren ja mehr als 10, aber das ist natürlich, naja, also ist das böswillig? Wird da Politik gemacht? Es ist eine vorsätzliche Zeitungsente, aber gut.
Da gab es eine dpa-Meldung gestern um ca. 13.30 Uhr angeblich, wo drin stand, dass ca. 50 Menschen auf die Demonstration waren. Aber das bezog sich auf eine andere Demonstration.
Es gab, verwirrend an diesem Tag war, es gab eine Demonstration unter dem Namen Freedom Not Fear, die um 13 Uhr am Roten Rathaus gestartet ist. Und die waren, ja, die war wirklich sehr klein. Also es waren vielleicht...
Die waren natürlich größer als 50, aber...
Das waren, ja, in der Tat, es waren mehr als 50, aber ich würde sagen, es waren unter 1000, irgendwo zwischen 500 und 1000 Teilnehmer. Die sich aber natürlich dann zu dem Sammelpunkt für die große Demonstration begeben hat und damit demonstriert hat.
Genau, da gab es dann eine Reihe von, da waren auch, ja, das war die dpa-Meldung. Ja, ich meine, mein Eindruck ist halt, also ich meine, es waren wirklich ein enormes Spektrum von Gruppen dort vertreten. Es gab einen FDP-Block, ja, es gab einen schwarzen Block, es gab die Violetten, es gab die Grünen, das Orange der Piratenpartei, es gab ein paar Rote von den Linken. Aber wer wirklich ziemlich gefehlt hat, waren eben SPD und CDU.
Ja, und gut.
Und das ist klar, aber ich meine, die waren halt im Fokus. Also die aktuelle Regierung, es war im Grunde genommen sozusagen die Opposition war auf der Straße sozusagen und alles, was irgendwie mit Regierung zu tun hat, war eben nicht da. So.
Also die Parteien, die sich...
Außer Herrn Taus.
Ja, die Parteien der Mitte und der Rechten, die haben gefehlt. Vollkommen. Ja.
Wobei
wäre ja auch absurd, wenn SPD und CDU gegen ihre eigene Politik demonstrieren würden. Eine derartige Schizophrenie traue ich nicht mal Ihnen zu.
Obwohl, es gibt ja immer wieder mal Ortsgruppen, Ortsvereine, ich weiß nicht was, die dann doch noch ein bisschen anders drauf sind.
Sicher. Vielleicht waren sogar ein paar Leute von den Jusos dabei. Das ist immer drin.
Die Jusos sind eigentlich immer überall, wo eine bestimmte Mindestzahl von Menschen überschritten ist.
Die Demonstration wurde auf jeden Fall sehr von dem Erscheinen der Piratenpartei geprägt. Also ihre orangenen Farben und ihr gewaltiges Auftreten, auch sehr professionelles Auftreten, haben die Demo auf jeden Fall dominiert. Gefolgt von den Grünen, die auch wirklich einen sehr großen Aufwand betrieben haben. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie hier einen Monolog halten.
Naja, also es stimmt natürlich, dass also die Bilder, die man auf verschiedene Zeitungs-Internetseiten oder beim Tagesschau.de gesehen hat, das sah wirklich auf wie eine Piratenpartei-Demonstration, obwohl natürlich die CDU heutzutage auch orange als ihre Farbe hat. Wer das nicht so genau weiß, wer die Piraten sind, könnte das vielleicht falsch interpretiert haben, aber was ich von der Demonstration gesehen habe, waren natürlich auch diese orangen Fahnen überall von den Piraten.
Ja, auf der Website von Piraten, ne, da steht dann auch für die, Moment, Freiheit statt Angstdemonstration für Piratenpartei ein voller Erfolg. Ja. Ich will jetzt nicht vorgreifen, wir haben ja gleich noch eine Presseschau auch.
Ja, und die Grünen, die haben ja auch einen Bus gehabt, auch einen Wagen, Unmengen von Fahnen, also da war genauso wie
sie
bei dem
Luftballons. Die Grünen Luftballons hatten total mit viele Luftballons, drauf, die Piraten ja. Nicht so.
Die hatten die Wobei die Grünen sich da einen ordentlichen Fauxpas geleistet haben. Also ich bin eine Weile hinter dem Bus der Grünen gewesen und der hat also ziemlich gequalmt und gestunken. Das war das stinkendste Fahrzeug auf dieser Demonstration, das waren ausgerechnet die Grünen. Da haben sie dieses Fahrzeug gemietet und gut, das ist ihnen dann nicht eingefallen, auf sowas zu achten. Konsequent wäre sie, wenn sie mit einem solarbetriebenen Fahrzeug angekommen wären.
Schieben.
Na, schieben, ja. Aber diese Millionen Arbeitsplätze, die für solarbetriebene Geräte notwendig sind, die wollen sie ja erst noch schaffen. Deswegen ist das völlig konsistent mit dem Parteiprogramm, völlig kongruent.
Na gut, ich weiß, dass die EPA des Chaos Computer Clubs auf jeden Fall batteriebetrieben waren. Also die haben da auf jeden Fall keinen stinkenden Generator dafür in Betrieb genommen.
Ja, das Motto der Demonstration war Freiheit statt Angst. Und das nächste Stück von Adrian vom Hofe, für die Leute, die da im Netz nachschauen wollen, Hofe mit V, Adrian vom Hofe heißt Freedom. Thank you. Ja, das war das Stück Freedom von Version. Ich habe mich da eben geirrt. Ich bin da gerade durcheinander gekommen. Das ist Alex Adrian vom Hofe ist einer der Menschen, die bei dem Projekt Version mitmachen. So ist das. Und deswegen bin ich eben mit meiner Moderation durcheinander gekommen. Ja.
Ja, ich denke, es würde sich lohnen, da noch etwas in lockerer Runde über diese Demonstration zu reden. Johannes, du hast ja vorher schon erwähnt, dass wir da ein richtig breites Bündnis erlebt haben. Es waren, glaube ich, offiziell 167 Gruppierungen, die daran teilgenommen haben, neben den einiger der auch etablierten Parteien. Wie sich die Piratenpartei dann bei der Bundestagswahl schlägt, das werden wir in 2 Wochen sehen.
Natürlich wäre das sehr schön, wenn diese 167 Gruppen oder wie viele es waren, die dazu aufgerufen haben, auch für diese Demonstration mobilisiert hätten. Aber das ist ja immer wieder der Fall natürlich. Auch sehr große Gruppen, die zum Teil auch dann Redner, wichtige Redner da anwesend haben, nicht mehr als 5 oder 6 Menschen mobilisieren können. Das finde ich sehr traurig, aber das kennt man. Und diese Demonstration war in dem Zusammenhang auch nicht anders.
Also was ich sehr gut fand von AK Vorrat, die das organisiert haben, ist, dass sie das wirklich selbst parteienfrei gehalten haben. Also es war niemand von irgendeiner Partei eingeladen, um da Wahlwerbung in eigener Sache zu machen. Die durften natürlich da auf der Demonstration mitmarschieren und sich selber präsentieren, aber sie konnten das nicht als Vehikel nutzen, um ihre eigene Sache da Wahlpropaganda zu machen. Das fand ich sehr, sehr gut.
Das fand ich auch eine sehr kluge Entscheidung. Dass gerade diese Demonstration, die einerseits nochmal ins, also ich denke mal, das Datum der Demonstration, also 15 Tage vor der nächsten Bundestagswahl, dass es schon ziemlich bewusst gewählt ist, aber andererseits, dass es eben dazu dient, Leuten zu sagen, hey Leute, überlegt nochmal, was ihr gerade wählen geht.
Was mich auf die Idee bringt, wir sollten diese Legislaturperioden eigentlich verkürzen, weil auf das Volk wird immer weniger gehört, habe ich den Eindruck, und kürzere Legislaturperioden wären immerhin mal ein kleiner Fortschritt.
Das ist ja auch immer möglich. Schröder hat es auch gezeigt, wie man das machen kann.
Ja, das die Themen, um die es in der Demonstration geht, soll ich die nochmal ganz kurz unsere Forderung, worauf sich diese Plattform geeinigt hat, mal kurz anreißen.
Bitte?
Also das, ja. Das eine ist also, dass gesagt wurde, Überwachung abbauen. Und dazu gehört dann eben Vorratsdatenspeicherung als Stichwort, dass das abgeschafft werden soll. Die flächendeckende Erhebung von biometrischen Daten sowie von RFID-Ausweisdokumenten, also von diesen kleinen Chips, die in den, von Schnüffelchips, wie der Föbut das nennt. Föbut ist die Organisation, die auch mit zu den Organisatorinnen und Organisatoren gehört. Pradelun ist, glaube ich, einer der Mitbegründer von Föbut. Also den Sprecher, den wir da eben hatten, der die Rednerredenbeiträge angekündigt hat.
Dann die verleihen jedes Jahr den Big Brother Award an diese Behörden oder Organisationen oder Personen oder auch Firmen, die die Datenschutzrechte am heftigsten mit Füßen treten.
Dann ist eine weitere Forderung Schutz vor Bespitzelung am Arbeitsplatz durch ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz.
Da haben wir die Kameraüberwachung bei Lidl unter anderem.
Dann haben wir diese Gesundheitsdatenerfassung bei der Deutschen Bahn und Telekom hat ja auch so einen internen Skandal, in Anführungszeichen.
Die Gesundheitskarte, die Daten über alle Kranken oder über alle Menschen, die eine Krankenkarte haben, zentralisiert erfasst.
Eine neue Forderung ist keine einheitliche Schülernummer, Berliner Schülerdatei. Und gestern war auch zum ersten Mal jemand, der von den Berliner, also irgendwie einem Landesschülerverband oder so gesprochen hat. Das ist ein relativer Fortschritt, weil bei den anderen Demos war das noch nicht der Fall. Das war noch sehr wenig auf dem Schirm. Also da werden ja eine Reihe von Merkmalen erfasst, die sehr stark verhaltensorientiert sind. Und es gibt eben soll eine zentrale Schüler- und Schülerinnendatei erfasst, aufgebaut werden mit so Hinweisen wie Migrationshintergrund. Was, sagen wir mal so, für eine pädagogische Arbeit Sinn machen kann, aber für eine letztlich auch polizeilich relevante Datei also desaströs ist.
Naja, wie so oft bei diesen Grausamkeiten ist es so, dass es erstmal klein anfängt und dann weiter ausgebaut wird. Also der Sprecher dieser Schülerinitiative, der da gesprochen hat, hat gesagt, es werden schon Daten erfasst, die Eltern, die Schule, ob die Schule geschwänzt wird, etc. pp. Aber er hat halt auch davon gewarnt, dass dieser Datenbestand halt um weitere Eigenschaften halt immer mehr ausgebaut wird, über kurz oder lang.
Ausgebaut wird, beziehungsweise wenn dieser Datenbestand einmal da ist, kann er über ein ganzes Leben mitgeschleppt werden. Also ich meine, ich kenne das selber aus dem Schulbetrieb, dass eben individuell natürlich für jeden Schüler, was heißt natürlich, da wird für jeden Schüler, jede Schülerin eine eigene Akte angelegt, nur die ist erstmal überhaupt nicht zentralisiert. Das ist erstmal alles auf Papier. Und wenn irgendwelche Sachen vorliegen gegen einzelne Schülerinnen oder Schüler, was mal passieren kann, ne, ich habe das selber mal erlebt, ne, dann muss halt so ein, wird halt auf so eine Akte zugegriffen. Aber das ist erstmal alles Papier und das ist nicht zentralisiert und das ist ziemlich unsystematisch. Und diese Art von Datei, die hier aufgebaut werden soll, die kann gnadenlos ausgeweitet werden.
Naja, man muss keine große Prophetin oder kein großer Prophet sein. All diese Datensätze, die gesammelt und dann beispielsweise über diese Steuernummer, die mittlerweile jeder Bürger in Deutschland hat, zusammengeführt werden kann, diese Datensätze sind Millionen oder Milliarden wert. Und das wird Begehrlichkeiten locken. Und es ist unausweichlich, dass diese Datenbestände in die falschen Hände geraten. Man müsste sie hüten wie Fort Knox oder noch besser. Und wir haben es aber jetzt nicht mit Tonnen von Goldbarren zu tun, sondern mit digitalen Datensätzen, die man beliebig oft kopieren kann. Und wenn sie einmal in der Welt sind und dann gehandelt werden, da kann man nichts mehr dagegen unternehmen.
Das ist natürlich der Unterschied zwischen solchen digitalen Akten auf dem Papier. Ich gehe davon aus, dass solche Schülerakten auch irgendwann mal gelöscht werden, wenn, würde ich hoffen, also wenn die irgendwie nicht mehr in der Schule sind oder 18 werden und...
Die kann man doch nicht mehr löschen. Also man sieht es da an Musik im Internet. Also nee,
wenn die auf dem Papier sind.
Ach so, ja.
Die Papierversion, wie sie jetzt bestehen.
Ja. Aber die Überlegung bei dieser Datenbank ist ja, dass zum Beispiel Polizeibeamte darauf zurückgreifen können. Ein Problem beispielsweise auch bei der Gesundheitskarte ist, dass im Prinzip jede Arztpraxis auf die Patientendaten aller Bürger zurückgreifen kann. Ja. Wie will man ein derart löchriges Netz vor Missbrauch schützen? Das ist unmöglich.
Zumal wir ja jetzt, also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber es wird ja gerade durch die Mainstream-Presse dass dieser Skandal der relativen Bestechlichkeit von Ärztinnen und Ärzten diskutiert, wo es darum geht, Überweisungen zu machen. Und ich meine, der seltsame Zusammenhang von vielen Arztpraxen und Pharmafirmen, der ist ja auch, dass dort geht genau in diese Richtung, dieser Löchrigkeit, ne?
Was ich gesagt habe, ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Warum sind diese Datensätze so viel wert? Eine private Krankenversicherung hat zum Beispiel ein intensives Interesse über das Verhalten, vor allem über das gesundheitsrelevante Verhalten der Leute, die sie versichern, detaillierte Auskunft zu erhalten, bevor sie Versicherungspolicen abschließen.
Und die können dann zum Beispiel zu so einem Arzt oder zu so einer Ärztin gehen und dann eben sagen, also bitteschön, wenn Sie bereit sind, mit uns zu kooperieren, dann gibt es auch bessere Sätze, was die Bezahlung angeht für Privatpatienten. Und dann geht das schon mal so seinen geregelten Gang.
Und der Oberbegriff für diese Industrie ist Data Mining. Und das wird betrieben. Zum Beispiel Systeme wie Payback. Zahlt sich aus? Ja, für wen zahlt es sich aus? Für die Kunden? Oder für die Leute, die Payback-Datensätze kaufen.
Ja, die Kunden glauben natürlich, dass es für sie auszahlt, weil sie kriegen Prozente und sie kriegen dann...
Peanuts.
Die kriegen ein paar Cent pro Jahr oder irgendwas.
Genau,
oder?
Die paar Cent pro Jahr, die Glasperlen. Aber die Leute sind sich überhaupt nicht bewusst, was sie sich damit selber antun. Und was wir hier gerade irgendwie aus dem Studio gehört haben, sind diese Datensätze einmal in der Welt, dann werden die bestenfalls veralten dadurch, dass wir sterben, aber sie werden nicht mehr aus dieser Welt verschwinden. Und sie werden für alle Zeit, auch lange nach unserem Tod, noch irgendwo erhältlich sein.
Also zum Thema Datensätze, da fällt mir, es hat mich eine Sache unglaublich beeindruckt und die sage ich jetzt nicht als Totschlagargument, sondern die hat mich aber einfach unglaublich beeindruckt. Und zwar gibt es ein Theaterstück von Heiner Kippert, das heißt Bruder Eichmann. Und das basiert auf den Protokollen, die gemacht worden sind, mit dem Adolf Eichmann, als er verhört worden ist. Der war ja in Argentinien untergetaucht, wurde dann entführt und dem wurde in Israel der Prozess gemacht. Und aus diesen Verhörprotokollen hat der Heiner Kippert ein Theaterstück destilliert. Und da gibt es halt eine Szene, wo der Eichmann erzählt, wieso die so erfolgreich sein konnten mit ihrer ganzen Verfolgungspolitik. Und dann hat er erzählt, dass sein Vorgesetzter, der Müller, ihm das mal erklärt hat, warum sie da so effektiv waren. Und zwar hat der Müller mal irgendwann auf so einen kleinen Aktenschrank, der also so groß ist, weiß ich nicht, kennen Leute hier Sisley-Aktenschränke, die sind ungefähr so 50 cm breit, 70 cm tief und vielleicht 1,20 hoch. Und dann habe dieser Müller, also der Vorgesetzte von Eichmann, mal auf so einen Schrank getippt und gesagt, hier, so in der Größenordnung, das war der Aktenbestand der bayerischen geheimen Staatspolizei. Und daraus wurde eben das, was dann nachher Reichssicherheitshauptamt wurde. Also das heißt, es gibt einmal einen Grundbestand an Daten, einen Grundbestand an Systematik. Und das kann so weit ausgebaut werden, dass es eine unglaubliche Verfolgungssystematik geben kann.
Das haben wir in den 70ern mit der Rasterfahndung gesehen. Ich meine, die Computer damals waren primitiv, die Datensätze winzig klein. Und heute lässt sich das mit einer Internet-Suchmaschine und mit den richtigen Einkäufen bei den Data-Mining-Firmen lässt sich das nach Belieben ausbauen.
Ich habe mal gehört von einem Menschen, der in St. Gallen an einer Fortbildung für Manager, für Führungskräfte teilgenommen hat. Da ging es um Data-Mining und einer der erfolgreichsten Unternehmen ist übrigens der Beate-Use-Konzern. Die sind da ganz fett im Geschäft, was Datenverkauf angeht und so. Also das nur mal als am Rande.
Quelle war da auch sehr führend.
Ja, diese Daten zum Beispiel, die müssen doch eigentlich verdammt wertvoll sein, ne? Von wegen Bankrott und so.
Na, die werden weiterverkauft. Also Quelle ist jetzt pleite, wa? Oder?
Mhm. Ja.
Und das Schöne ist ja auch, man hat zwar eine AGB unterschrieben, dass sie nichts machen, man hat seine Daten abgegeben, hat sozusagen gehofft, dass die Daten nicht weitergehen, dann geht die Firma pleite und die Daten verschwinden irgendwo und bei einer anderen Firma tauchen sie auf, die sich nicht mehr an die AGBs halten müssen.
Ja, es sind die Aktiva der Pleitefirma. Möglicherweise wird es irgendwann lukrativ, Firmen in den Ruin zu treiben, nur um diese Datenbestände zu kriegen.
Das wird sehr spannend mit Twitter werden, wer die Daten kriegt, wa? Zum Beispiel.
Ja.
Ich soll ja gerade Musik auflegen.
Genau, ja, mit dem Stichwort Quelle. Ein Stück mit dem Namen Quelle von Berliner Ring.
Und ich spiele noch mal den Jingle vor. Ja?
Genau, weil es nämlich schon wieder 11 Uhr ist.
Hallo, hier ist Herbstradio auf 99,1. Wir sind Menschen, aber nicht alle.
Ja, wir sind gerade übereingekommen, dass wir die Stimme aus dem Off, die hier immer wieder noch reinspricht, dass wir die vorstellen, das ist natürlich unser Techniker, der
Guten
Hero.
Tag.
Ja, sehr schöne Stimme, sehr, gefällt mir sehr gut.
Ja, und ja, wir haben, während gerade die Musik lief, von Versionen, ich habe mich mal wieder geirrt, ich glaube, das wird jetzt der Running Gag von dieser Sendung, ja, dass ich mich in den Moderationen... Ja gut, da haben wir nochmal darüber gesprochen, wie diese ja, weitere Konsequenzen dieses Data Mining. Das war unser Stichwort hier in dieser Sendung von Mikro FM auf Herbstradio.
Ja, wir kamen auf Quelle, die pleite sind. Da hat man natürlich irgendwann mal eine AGB unterzeichnet, dass man denen die Daten gibt. Aber wenn eine Firma pleite geht, dann sind diese Datensätze natürlich ein großer Wert und die werden dann eben übernommen und sind Teil der Konkursmasse. Also hat man darüber auch keine Kontrolle.
Genau. Und das ist schon öfters passiert. In den USA vor allem gerade. Bei vielen Newcomer.coms.
Und wenn es nicht
ja, in Deutschland hier mit, das war ja ziemlich spektakulär noch so vor anderthalb Jahren, das war ja auch ein bisschen in dieser Rede von Monte Cancin, die wir vorhin gehört haben, noch drin. Also dieser bewusstlose Gebrauch von Web 2.0-Plattformen. StudiVZ, als die von der Zeit gekauft worden sind. Ne? Also im Grunde genommen, wo der Datensatz der nach Selbsteinschätzung zukünftigen Elite Deutschlands, also von allen möglichen Studierenden, Leute mit zumindest die nicht nur Abitur haben und studieren, ja, die da irgendwie drin sind und wo also nach Millionen dieser Datensatz an Gruner und Jahr verkauft worden ist.
Und Leute brauchen sich gar nicht einbilden, dass Datensätze in den Händen des Staates irgendwie sicher werden, wie man am Beispiel der USA sieht. Da hat unter anderem die NSA hat Datensätze verloren. Das ist die
National Security Agency.
Ja, das ist die Organisation, die Echelon betreibt, das Überwachungsnetz, was alle eingehenden und ausgehenden Gespräche praktisch aller Staaten überwacht, ohnehin aufgrund der Sicherheitsinteressen und auch der Wirtschaftsspionageinteressen der USA. Und selbst die haben tausende von Datensätzen ihrer Mitarbeitern mit Wohnort, Kontoverbindungen, haben die verloren. Also die sind abspenstig geworden. Immer wieder tauchen dann auch Festplatten auf mit Datensätzen aus Behörden. Die wurden dann halt irgendwann ausgemustert oder verramscht oder irgendjemand hat die verkauft.
Auch Festplatten kaufen ist immer schön, was da noch drauf ist.
Ja, ich habe
gebrauchte Festplatten kaufen.
Immer höchst interessant. Auch für die meisten Leute ist es so, ist der Rechner mal alt, dann wird er halt irgendwie weggegeben, aber auf die Idee mal die Platten zu löschen, bevor sie dann irgendwo an der nächsten Ecke abgeladen werden oder sonst wo, da kommt kaum jemand drauf.
Es gab auch einen Fall, wo CDs mit Steuerdaten in Großbritannien abhanden gekommen sind, weil die über den Kurier falsch geliefert worden sind.
Kannst du dich daran erinnern, Matt?
Wie viele Fälle gab es aus Großbritannien mal so?
Sehr viele. Es gab auch eine Reihe von Diebstahl von Notebooks, das ist auch sehr beliebt bei der Industriespionage. Man klaut von der Gegenfirma, von dem Vertreter das Notebook und hat sozusagen Zugriff aufs Firmennetz. Deswegen verschlüsselt eure Platten, eure Notebook-Platten.
Wieso ich arbeite oder für welche Firma arbeite ich denn?
Bei welcher Firma arbeitest du?
Das geht jetzt nicht über den Sender.
Naja, vielleicht doch.
Also was ich sehr interessant mit diesem Fall aus Großbritannien fand, mit den Steuerdaten, ist, dass die nicht, zumindest ein Fall, die ich kenne, die sind nicht irgendwie auf dem digitalen Weg verloren gegangen, sondern eine Bankkundin hat zusammen mit ihrem monatlichen Kontoauszug 2500 Blätter gekriegt, wo alle Kontodaten und Steuerdaten von anderen Kunden ihre Bankfiliale dabei waren. Also das fand ich sehr schön, dass die auch so erst auf dem Papier ausgedruckt haben, die Porto bezahlt haben.
Ich glaube, es gab jetzt vor kurzem auch einen Fall, man kennt das ja, diese Zombie-PC-Problematik, Trojaner auf Rechnern von Privatleuten. Ja. Und ich glaube, das Fraunhofer-Institut hat mal versucht, die Wege dieser Daten nachzuverfolgen und hat in Russland mehrere versteckte Datenbank-Server gefunden, sozusagen, wo die Trojaner Kontobewegungsdaten und Pins und alles hinwerfen. Und die Schätzung war ungefähr, dass auf russischen irgendwelchen Internetrechnern, die nicht gepflegt werden, ungefähr 3 bis 10 Millionen Kundendaten liegen. Also die sind schon auch, die Daten sind eigentlich schon aus Deutschland raus zum Beispiel. Also
bringt mich zu einem weiteren spektakulären Fall. Visa, die Kreditkartenfirma, die hat auch, ich weiß nicht, zig Millionen Datensätze, tauchten plötzlich irgendwo auf und sind damit in die falschen Hände geraten.
Also es gibt einen regen Handel damit. Also
ja, die Kontobewegungsdaten von Berliner Sparkasse beispielsweise, oder nicht nur Berliner Sparkasse, alles, was über das EC-System geht, das geht alles über US-amerikanische Server und darauf greift zum Beispiel Ministry for Home Security darauf zu.
Eine lustige Geschichte am Rande. Jeder kennt ja am Alex das Sparkassenzentralgebäude. Und da konnte man früher immer von dem Gegenüber, das ehemalige Haus des Lehrers, ich weiß nicht, ob das noch so heißt, schön immer mit einem Fernglas auf die Monitore der dort arbeitenden Beschäftigten gucken. Und wenn man ein bisschen clever, also Tempest, weiß ich nicht, ob die Tempest-feste Computer haben, also das heißt abstrahlungssicher, aber man konnte zumindest sehen, was sie für Passwörter eintippen. Das fand ich sehr lustig. Jo, ja, okay. Das ist nur so am Rande. Social Engineering nennt man das, wa?
Ja, und bevor wir es jetzt hier im Eifer vergessen, was ich da zu dem Thema gerne sage, ist Folgendes. Ich meine, wir haben in Deutschland im 20. Jahrhundert 2 Diktaturen hintereinander gehabt, also zumindest in Ostdeutschland. Gar nicht auszudenken, wenn ein System wie das, was sich 1933 etabliert hat, über derartige Mittel der Überwachung verfügt hätte. Also 1984 kommt einem da schon wieder wie ein laues Märchen vor, wenn man sich das ausdenkt. Und auch Redner haben das gesagt, ich kann jetzt nicht genau zitieren, wer, aber das ist auch meine Ansicht, die potenziellen Terroristen sind möglicherweise halt irgendwelche Bürger, die irgendwann gegen den Abbau ihrer Bürgerrechte irgendwie auf die Barrikaden gehen. Und dann passt es auch, dass man das Militär im Innern einsetzen will. Friedenspanzer, dann kriegen wir auch unser Tiananmen dann auf dem Schlossplatz in Berlin eines Tages. Wer weiß. Und ein paar Leute hatten auch...
Es gab ein Plakat auf der Demo, da war so ein riesengroßer Panzer abgebildet und von genau. gegen den Einsatz von Streikbrechern. Oder Streikbrecher verhindern oder so.
Oder der neue Streikbrecher oder sowas.
Der neue Streikbrecher und gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inneren.
Ich meine, was soll dabei rauskommen, wenn man das Militär gegen die Zivilbevölkerung einsetzt? Wir haben ja schon jetzt auch, dass es auch, nicht dass es untergeht, am Ende der Demonstration gab es mehrere Übergriffe der Polizei. Das kann man nicht anders sagen, weil die Beweise gibt es im Internet. Unter Fefes Blog sind die verlinkt, auch die Taz verlinkt da drauf. Ich habe mir das Video angesehen, auch in Zeitlupe, und es ist einigermaßen schockierend. Ich meine, ich habe derartige Szenen schon häufig selber beobachtet. Neu ist halt, dass davon Aufnahmen gemacht wurden in HD-Auflösung, also jetzt nicht in überragender Qualität, aber schon in sehr guter Auflösung. Da hat ein Mann, sich mit einem der Polizeibeamten, ich glaube, er gehörte also zu...
788 mal 432.
Wunderbar. Es gibt auch noch eine größere Auflösung mit.
Genau, das ist die kleine, stimmt.
Genau. Aber das sind jetzt wirklich nur unwesentliche Details. Entscheidend ist, was da drauf zu sehen ist, da ist jemand mit einem blauen T-Shirt, der steht an seinem Fahrrad und unterhält sich mit einem der Beamten und schreibt etwas nieder. Nach dem, was ich darüber jetzt mitbekommen habe, ist es so, dass er wohl die Dienstnummer eines Beamten aufschreibt, gegen den er Anzeige erstatten will. Und dann geht er gemächlich mit seinem Fahrrad weg. Und wird dann von hinten von einem Polizeibeamten angegriffen, der ihn zurückschleudert und dann wird er in einer Gruppe von Polizeibeamten wird er zusammengeschlagen. Was heißt zusammengeschlagen? Er bekommt Schläge ins Gesicht und andere Umstehende werden auch angegriffen und bluten dann an der Nase. Das könnt ihr euch alles mal anschauen und ich finde, das sollte nicht einfach so ohne weiteres untergehen.
Wir hören da mal rein, würde ich sagen. Da bräuchte ich mal kurz... Ne?
Kannst du mir nochmal das Mikro aufmachen?
Also man sieht Polizisten, die andere, die Leute abweisen. Man sieht jetzt diesen Menschen, der da was aufschlägt, der hat so ein blaues T-Shirt an. Andere Polizisten, die andere abdrängen, während der eine da gerade eine Nummer aufschreibt. Der schiebt jetzt sein Fahrrad weg, der Mensch, der da diese Nummer aufgeschrieben hat. Und der wird jetzt von diesen Polizisten ergriffen. Wird jetzt weggerissen, von mehreren anderen Beamten ergriffen und mit der Faust mehrfach auch ins Gesicht geschlagen, ganz eindeutig ins Gesicht, was ja nach dem Polizeigesetz völlig verboten ist. So, und die Beamten bilden jetzt um diese Schläger herum einen kleinen Schutzkordon. Der Mensch wurde also zu Boden geworfen. Andere werden auch noch mit weggeschubst und die Polizei bildet jetzt einen Schutzraum und jetzt ist hier noch, taucht ein Demonstrant auf, der eine blutig geschlagene Nase hat. Der aber gar nicht mal derjenige ist, der da gerade zusammengeschlagen wurde. So, und die Polizei geleitet jetzt also diesen Menschen, sowohl den Beamten, der da vor allen Dingen zugeschlagen hat, beziehungsweise auch den Gefangengenommenen weg. Und jetzt sieht man einen Menschen, der mit blutig geschlagener Nase, mit so einer kleinen Platzwunde, leicht blutend.
Hast du einen Handtuch?
In die Kamera blickt.
Oh, ich hab voll was auf den Nacken gekriegt. Ich hab's gar nicht gesehen, wo das herkam.
Geh zu einem Arzt, lass es dir auf jeden Fall.
Das bringt mir jetzt auch nichts.
Doch.
Ja, und wen hast du auf? Ist das auf Kamera?
Hier hatte ich das eine.
Ja, weil
du warst hier am Boden.
Mit dem Fahrradfahrer.
Ja. Wir sind jetzt eigentlich gerade überhaupt ausgelöst.
Also, das ist jetzt der Dialog mit diesem Passanten, der da auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Was hier gerade passiert ist.
Die Pfanne schmeckt.
Jetzt sieht man eine Reihe von Demonstrantinnen und Demonstranten, die also in die Nähe des Wagens sich bewegen. Und das Video reißt hier jetzt ab, jetzt hört man nur noch den Ton. Das Video geht weiter, also man sieht, dass diverse Leute in Richtung des Wagens gegangen sind, wo die Leute, die sogenannten Einsatzkräfte hingegangen sind. Einsatzkräfte ist ja auch immer so ein gewisser Euphemismus und jetzt wird nochmal gezoomt auf einen der beteiligten Einsatzfahrzeuge.
Ja. Derartige Szenen findet man jetzt in den Medien immer wieder. Da gab es einen prominenten Fall in England.
bei dieser G20-Demonstration, ja, das war ein Fall, wo, naja, es war interessant, wenn man so will. Also es ist ein bisschen komisch zu sagen, dass irgendjemand, der von der Polizei geschlagen wird und dann stirbt, kurz danach interessant ist. Aber es war sehr interessant, wenn man so will, zu beobachten, wie die Polizei und die Polizeiüberwachungsbehörde und wie man das so nennt, diese sogenannte unabhängige Behörde, die die Polizei selber überwachen sollte bei solchen Fällen, immer wieder darauf reagiert und immer wieder die eigene Geschichte und eigene Erklärung verändert hat, je nachdem, was für Videos dann wieder hochgeladen werden auf YouTube, das alles widersprechen könnte, was die angeblich bewiesen haben.
Also ein 44-jähriger Mann namens Ian Tomlinson, seines Zeichens Zeitungsverkäufer, war auf dem Nachhauseweg und ist zufällig durch den Bereich gekommen, in dem die G20-Demonstration stattgefunden hat und wo Demonstranten eingekesselt wurden. Und man sieht, wie er durch so eine Polizeigruppe hindurchläuft. Er wird dann von hinten angegriffen und geschlagen von hinten und fliegt dann am Ende durch einen gewaltigen Stoß im hohen Bogen auf die Straße, protestiert dann wortreich, steht auf, wirkt ein bisschen verwirrt und einige Minuten später ist er tot umgefallen. Das Interessante an der Sache war, dass die Polizei erst behauptet hat, sie sei mit Flaschen beworfen worden, als sie versucht haben, Ian Tomlinson zu helfen, was ganz offensichtlich nicht gestimmt hat. Zu dem Zeitpunkt wusste die Polizei offensichtlich noch nicht, dass es dazu Aufnahmen gab. Und es war tatsächlich ein Geschäftsmann, der das auf seinem Smartphone gefilmt hat, und der gesagt hat, also die Familie von Ian Tomlinson verdient es, die Wahrheit über seine Todesumstände zu erfahren. Die Wahrheit ist da wirklich nur scheibchenweise herausgekommen. Also zuerst hat die Polizei eine allgemeine Empörung herbeigeführt und die Medien haben auch wütend über die Globalisierungskritiker berichtet, die es nicht ermöglicht haben, dass die Polizei dem armen Ian Tomlinson irgendwie helfen konnte, da sie unter einem Flaschenhagel war. Beweisen konnte das die Polizei nicht, weil angeblich waren die Überwachungskameras ausgefallen oder nicht in Betrieb. Dann gab es ein falsches Gerichtsgutachten. Der Leichenbeschauer hat gesagt, er sei an einem Herzinfarkt gestorben.
Und das unter der Maßgabe, dass ja Tage vorher schon Panik gemacht worden ist, dass irgendwelche Anarchisten die Londoner Innenstadt verwüsten wollen und gerade das Bankenviertel stürmen wollen. Und da ist das ja passiert. Also es ist nochmal unglaubwürdiger.
Vielleicht ist es zu weitschweifig, wie ich das hier ausführe. Aber ich habe mir das damals genau angeschaut. Großes Lob damals an den Guardian Weekly, der das aufgearbeitet hat. Also die Polizei hat einfach nach Strich und Faden gelogen, also uferlos, und hat dann auch noch fürchterlich argumentiert, etwas, was man ganz häufig trifft, die Würde der Familie zu verletzen, indem man falsche Behauptungen über seine Todesumstände bringt. Also es war genau das, was sie selbst gemacht haben und genau damit haben sie argumentiert. Die Presse hat auf der ganzen Welt, also zumindest in Mitteleuropa und in England, in Deutschland darüber berichtet, dass diese Globalisierungsgegner quasi am Tod dieses Menschen schuld sind, bis zum gefälschten Leichenbeschauergutachten, der dann gesagt hat, er sei ein Herzinfarkt gestorben, dabei ist der Mensch an inneren Blutungen gestorben.
Da gibt es eine Sache, die ich dann in dem Kontext, wie sich die Szenarien verändert haben, geändert hat, nämlich: Während zum Beispiel in den 80er und 90er Jahren mit Videokamera unterwegs zu sein auf einer Demonstration als undenkbar galt oder zumindest als, da wollen uns Leute überwachen, da wollen uns Leute kriegen, kann mittlerweile heutzutage, das ist eine ganz ambivalente Geschichte, also kann heutzutage das Mitbringen einer solchen Kamera oder das Filmen einer solchen Situation auch Leute schützen. Also während früher Fotografieren und Filmen auf Demonstrationen möglicherweise ein Problem dargestellt oder auch heute teilweise immer noch darstellt, ne, wenn Leute da irgendwas filmen, und dann gab es ja auch neulich wieder von Journalisten, deren Festplatten beschlagnahmt wurden im Zusammenhang mit einer Demonstration, wo der Journalistenverband gegen protestiert hat, weil das letztlich völlig haltlos war. Da gibt es jedenfalls, kann es eben auch Leute schützen oder beziehungsweise es kann zur Aufklärung beitragen, eine Videokamera zu haben, das zu filmen. Also während es, ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe.
Ja, ich denke, du hast dich klar ausgedrückt, wenn ich darf. Wichtig ist, dass jemand, der solche Verletzungen und solche Misshandlungen seitens der sogenannten Ordnungskräfte erleidet, viele Leute machen dann eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Polizei. Und das geht in aller Regel, geht das nach hinten los. Die Leute werden dann beschuldigt, Polizeibeamte angegriffen zu haben. Das ist dann Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sie werden beschuldigt, die Polizeibeamten irgendwie geschädigt zu haben. Das ist dann Körperverletzung. Und es ist eigentlich ein automatisierter Prozess, wenn man von der Polizei angegriffen wird und findet, es ist zu Unrecht und macht eine Anzeige wegen Körperverletzung, dann endet es prinzipiell immer damit, dass man wegen Angriff gegen die Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung angeklagt wird. Und da wird man in aller Regel auch dafür verurteilt, ob man nun schuldig ist oder nicht. Ich kenne Leute, die haben dann vor Gericht vom Richter gesagt bekommen, ihr Wort und das Wort ihrer Freunde steht hier gegen mehrere Polizeibeamte. Selbst wenn ich ihnen glaube, kann ich nicht gegen die Polizei entscheiden. Und dann wird dann ein Vergleich angeboten, gestehen sie ihre Schuld ein, obwohl sie nichts getan haben, dann können wir hier einen Vergleich ziehen. Das ist tatsächlich ein Fall aus meinem Bekanntenkreis, der so tatsächlich passiert ist. Und da sind natürlich solche Aufnahmen sind ein Segen. Ja? Aber natürlich von Leuten, die versuchen, militante Demonstrationen zu organisieren. Da gibt es mittlerweile Kampagnen, die sagen, keine Kameras, hier wird nicht gefilmt. Das kann ich persönlich nicht befürworten. Ja, ich finde gut, wenn da gefilmt wird.
Ich finde das jetzt heutzutage wahrscheinlich auch nicht möglich, sowas durchzusetzen, auch wenn man das möchte. Da wird es immer irgendjemand mit einem Handy dabei geben, der irgendwelche Fotos schießen, nächsten Tag auf Flickr hochlädt.
Also vielleicht gibt es irgendwann EMP-Waffen gegen Demonstranten.
Das ist ja eine weitere Sache, dass in Großbritannien bestimmte diese non-lethal weapons, also so Stromschlaggeschichten zum Beispiel gegen Demonstranten, dass es mittlerweile zugelassene Polizeiwaffen sind. Also das sind noch so Distanzwaffen, Sound Weapons sind auch im Kommen. Also da ist noch eine Menge zu tun. Oder ich wollte nur ganz kurz, weil das eben als Stichwort fiel, nochmal ganz Leute, die sich für solche Thematiken interessieren, können das nochmal nachlesen unter blog.fefe.de, Fefe mit F-E-F-E.de. Da ist auch der Vorfall, den wir eben nochmal zu Gehör gebracht haben, der ist dort auch dokumentiert. Und da geht es auch nochmal darum, dass gefordert wird und dass Polizisten eine eindeutige Identifikationsnummer bekommen, die allerdings soweit ist, geschützt ist, dass eben auch die Privatsphäre dieser Polizisten oder Polizistinnen eben geschützt ist. Das ist möglich, so wie bei Autokennzeichen auch. Es wird halt nur seit Ewigkeiten nicht gemacht, weil die Polizeigewerkschaft zum Beispiel sich da völlig querstellt.
Also einen zynischen Kommentar noch. Bei solchen Gelegenheiten ist es die Polizei selbst, die einen rechtsfreien Raum errichtet und Willkür praktiziert. Das ist auch in unserem demokratischen Rechtssystem möglich.
Ja. Das nächste Stück, das wir hören, ist von Berliner Ring wieder. Einem Projekt, wo auch Alexander Christo mitmacht, einer der beiden Musiker, die wir heute Abend in dieser Sendung besonders vorstellen. Alexander Christo zu finden bei myspace.com unter Alexander Christo mit CH und OU. Und das Stück, das wir jetzt hören werden, heißt Unidentified Airport. So, bevor wir zur Presseschau kommen von Mikro FM hier auf Herbstradio 99,1 MHz und im Stream für Leute, die einen schlechten Empfang haben, im Stream zu hören unter herbstradio.org, also .org. Das war das Stück Unidentified Airport von der CD Orbital und die Gruppe, die das macht, heißt Berliner Ring. Das Ganze ist über Recommended Records, Recommended. Also eine, muss ich sagen, als jemand, der da vor kurzem erst zum ersten Mal reingehört hat, ich darf da jetzt mal kurz persönlich werden, also eine unglaublich schöne CD, ja. Aber wir kommen jetzt zur zweiten Komponente dieser Sendung, die wir hier machen bei Mikro FM, nämlich die zweite Komponente heißt Nachbereitung der gestrigen Demonstration Freiheit statt Angst. Und da hat Matthew eine Presseschau bereit. Oder es gibt so eine, ja, kann man das nennen, so Presseschau?
Ja, irgendwie schon. Also in der Vergangenheit bei Mikro FM, beziehungsweise bei Radio 1984, so diese Freiheit statt Angst Demonstration, haben wir das mehr oder weniger gleichzeitig live gemacht. Mit dem Versuch, das irgendwie so ein bisschen lustig in Anführungszeichen zu machen. Zumindest habe ich ja versucht, irgendwie lustige Kommentare und so weiter zu finden. Die Sachen, die man nicht einfach so Standardberichte, die man in normale Zeitungen, eine bürgerliche Presse und so weiter liest. Diesmal gab es recht wenig in der Richtung zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich dann irgendwie andere gesucht habe, ob es daran liegt, dass in der Vergangenheit wir eine Sendung vielleicht 8-9 Stunden am Stück gemacht haben und dann man findet die lustigen Sachen einfacher, wenn man im Prinzip ja nicht anders kann. Auf der Internetseite des AK-Vorrats im Internet, da gibt es eine gut verlinkte Presseschau unter vorratsdatenspeicherung.de, wo Artikel, Presseberichte, Fernsehberichte, Hörfunkberichte zur Demonstration aufgelistet sind. Im Prinzip brauchen wir das nicht nochmal durchzugehen. Ich habe aber versucht, ein paar andere Sachen zum Thema, zum Teil aus Blogs, zum Teil Kommentare zu finden. Ich würde anfangen mit Sascha Lobo. Sascha Lobo ist der Web 2.0-Experte angeblich für die SPD. Und ganz der Sozialdemokrat schreibt er auf seinem Blog, es ist dieses Gefühl der Ohnmacht verbunden mit magenverkrampfender Wut. Also es geht ja um diesen Überfall. Momente, in denen man ganz leise und entfernt ahnt, wie es sein muss, in einem Willkürstaat zu leben, in dem die Verfassung nicht die wichtigste Basis des Staats ist. In dem folgenden Video von der Demonstration, also dieses Video, die wir gerade selber angeschaut haben hier im Studio, ist zu sehen, wie ein paar offensichtlich vollkommen harmlose Nerds von der Polizei gewalttätig angegangen werden. Moment, nicht von der Polizei, sondern von einem einzelnen Polizisten. Und das ist für Sascha Lobo eine wichtige Unterscheidung, denn in solchen Momenten kann man nicht intensiv genug betonen, dass und wie wichtig die Polizei ist. Also, Sascha Lobo sagt, ja, die Polizei an sich ist völlig in Ordnung. Man muss aber ja auch aber aufpassen, das ist nur eine einzige Person. Diese Fälle, die immer wieder passieren, das sind nur einzelne böse Polizisten, das hat kein System. Und natürlich SPD wählen in 2 Wochen, sagt er.
Der Witz ist ja dabei, dass an diesem Angriff, wer sich die Mühe macht, das Video selber anzuschauen, sieht, dass es mehrere uniformierte Einzelpersonen sind, die da gemeinsam handeln.
Wahrscheinlich soll man SPD wählen und ein Vodafone-Handy kaufen, wa?
Ja. Ja, und er ruft die Menschen dazu auf, sich darüber zu informieren, im Internet und Blogs über zu schreiben. Und dann macht er selber ein Update auf seinen Blog, wo er sagt, ach, die Menschen haben es alle schon gemacht, auch ohne mich. Also Sascha Lobo nicht besonders notwendig, scheinbar. Die Berliner Polizei sagt auf ihrer Presseseite, die haben eine Presseerklärung herausgegeben, heute Nachmittag, glaube ich. Hierbei griff ein Unbekannter in das Geschehen ein und versuchte, den Festgenommenen zu befreien, was die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt verhinderten. Also einfach ist scheinbar ohne Waffen.
Also da muss man dazu sagen, mit dem gepanzerten Handschuh Faustschläge ins Gesicht.
Einzelne Fälle natürlich, die Handschuhe,
und wenn die Quarz. Der Mann war gar nicht verhaftet, sondern er hat eine Anzeige versucht zu machen und wollte die Dienstnummer erfahren und hat sich dann ganz friedlich entfernt.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ja, was die Berliner Polizei zurzeit zu Fall sagt. Natürlich, das kann sich von Stunde zu Stunde ändern, wie wir auch in England gesehen haben, je nachdem, was für andere Informationen da rauskommen, beziehungsweise relativ einfach nachgewiesen werden kann. Auf einem Blog von irgendjemandem namens Adrian Lang, blog.adrianlang.de, der war scheinbar Zeuge, und er geht auch auf diese Polizei-Pressemitteilung ein. Er sagt, sein störendes Verhalten bestand darin, nach der in der Pressemeldung nicht erwähnten ersten Verhaftung eine Dienstnummer zu verlangern. Anders als andere Personen kam er dem Platzverweis sehr schnell nach, wie auf dem Video erkennbar ist. Dass der Mann keine Anstalten machte, dem Platzverweis nachzukommen, Zitat, ist offensichtlich falsch.
Das können wir, die wir jetzt eben das Video auch nochmal gesehen haben, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Also der ist, wenn er einen Platzverweis gekriegt hat, er hat sich auf jeden Fall wegbewegt von dem Polizeibeamten, und dieser ziemlich schnell, und dieser Polizeibeamte ist ihm hinterher mit einem relativ schnellen Schritt hinterher und hat ihn dann einfach gepackt und umgerissen. Ja. So, und irgendwann liegt halt auch dieses Fahrrad einfach am Boden.
Ja. Also er sagt dann zuerst diesen Adrian Lang: Ich schirmte zuerst den einen, denn den anderen ab und half ihnen auf. Bei dem Verletzten half, wie im Video erkennbar, ein Polizist. Der Mann in weißem Hemd, ich glaube, das ist der mit dem Blut im Gesicht, eventuell.
Könnte sein, ja.
Lag völlig passiv auf dem Boden und schützte sein Gesicht mit einem Arm.
Der hatte ein blaues Hemd an, der
geschlagen. Nee, der mit dem Fahrrad hatte, aber der war dann noch einer mit.
Okay, das habe ich nicht.
Mit einer blutigen Nase am Ende des
Videos. Der Mensch trug ein, ich glaube, ein schwarzes T-Shirt. Der hat den zweiten Fausthieb ins Gesicht angesteckt.
Okay, na dann war wohl einer auch mit weißem Hemd dabei, und er schützte sein Gesicht mit einem Arm vor einer versuchten Gefangenenbefreiung, was die Polizei auch den Mann in dem blauen T-Shirt vorwirft, war also auf meiner Seite nicht erkennbar. Nicht erwähnt wird die spätere Festnahme des Verletzten, der laut Zeugenaussage ebenfalls um eine Dienstnummer bat. Da gibt es ja auch einige Einschätzungen zur Demonstration, auch in diesem Artikel von dem Zeugen. Er sagt, die Demonstration selbst war überwiegend frustrierend. Vielleicht können wir in den letzten 20 Minuten vielleicht darauf eingehen. Er fand das frustrierend. Der Großteil der Teilnehmer waren parteipolitisch eingebunden und vermutlich auch mehr an Parteipolitik interessiert. Die Piratenpartei war bereits kaum von den Grünen zu unterscheiden. Die Teilnehmerzahl war erstaunlich gering. Der radikalen Linken gelang es nicht, ihre Themen verständlich mit dem Interessen der anderen Teilnehmer in Verbindung zu bringen. Na, ob sie das machen wollen, ist ja auch was anderes. Positiv zu erwähnen ist das Auftreten und Engagement des Chaos Computer Club. Dass es mal auf einer Demonstration mit FDP sein würde, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass umgekehrt die FDP in einer Demonstration, auf der die militante Gruppe Das Salz in der Suppe oder Antikapitalist skandiert wird, teilnimmt, ist ähnlich witzig. Ja. Auf Indie Media gibt es mehrere Fotos, unter anderem von mehreren Verschwörungstheoretiker, die dabei waren, also unkommentiert. Ein Kommentar von irgendjemand namens WN030, er oder sie schreibt, der Wagen von AK Vorrat von der Polizei wurde am Ende der Demonstration wurde der Wagen von AK Vorrat von der Polizei abgesondert. Bis zum Verlassen des Orts war weder Wagen noch beide Fahrer des Wagens freigelassen. Begründung, der Wagen hätte einen verbotenen Song abgespielt. Den Fahrern ist nicht bekannt, dass der Song auf einer Liste der verbotenen Lieder steht, und auch nicht. Der beanstandete Song lautete mit Titel Bullenschweine. Ein abgesonderter Wagen durchsuchen und bis 20 Uhr ungeklärt, ob sie wieder freigelassen würden. Ja, da gibt es dann ähnliche Berichte von Verhaftungen, auch von diesem Fall vorher.
Die Demonstration, das scheint jetzt die ganze Demonstration zu überlagern. Also ich meine, während die Demonstration war selber, wie das so heißt, also extrem friedlich. Die war sehr entspannt, denke ich mal.
Also die meisten Berichte, die man auf Blogs zum Beispiel findet, die gehen alle auf diesen Fall ein. Da gibt es relativ wenig zur Demonstration selber, so Stimmung, so persönliche Eindrücke, sondern es ist konzentriert. Alles auf diesem Fall. Da ist wirklich kaum was anderes zu lesen. Und ich gehe davon aus, dass in normalen Zeitungen morgen, habe noch nicht geguckt, die stehen wahrscheinlich alle schon im Netz, dass es ja auch nicht anders sein wird. Dass es wird auf diesen, es wird natürlich interessant zu sehen sein, wie das berichtet wird. Ob dann eher diese dieser Typ hat versucht, uns anzugreifen, einen Gefangenen befreien durchzuführen, deswegen müssen wir ihn zusammenschlagen oder auf die Video eingehen wird.
Also ich habe vorhin im Inforadio irgendwas gehört von wegen, ja, das Video sei authentisch.
Ah.
Ja, davon würde ich mal ausgehen, dass es nicht auf dem Computer entstanden ist. Ja.
Nee, also so weit sind die noch nicht mit dem Rendering.
Ich meine, wenn ich etwas dazu sagen darf, auf der Demo, auf dieser Großdemo Freiheit statt Angst, wie auf der vorherigen, ist es so, es gab den Blog der PDS, die Linke, es gab den Blog der von Bündnis 90 Die Grüne und es gab natürlich auch den schwarzen Block und der schwarze Block.
Die Violetten auch.
Den Violetten auch.
Die Violetten
Block. Der Unterschied zwischen dem Violetten Block und der Partei Die Linke, deren Block und dem schwarzen Block ist, der schwarze Block wird halt immer von einem grünen Block umringt und da gibt es eine permanente Spannung, die da in der Luft liegt. Und üblicherweise, auch wenn Demonstrationen friedlich verlaufen, lässt es sich die Polizei nicht nehmen, dann doch anzugreifen. Vorwände dafür gibt es genügend. Straftaten werden ja von den Leuten begangen, unter anderem dadurch, dass sie sich vermummen. Es war aber so, dass viele Leute auf der Demonstration vermummt waren. Es wurden unter anderem so Mundschütze verteilt mit einem Slogan drauf. Dann haben auch sehr viele Leute getragen. Der Unterschied ist, wenn ein erkennbar normaler Bürger so etwas im Gesicht trägt, ist das vollkommen in Ordnung, weil das ist Bestandteil der Demonstration. Wenn das jemand innerhalb des schwarzen Blockes macht, ist es ein Grund, knüppelschwingend da reinzureiten und die Leute zu verhaften. Das ist einfach der Unterschied. Es gibt, wir haben hier einfach zwei Gegenpole, die sich feindselig gegenüberstehen und dieses Verhalten ist standardkonform und wird eigentlich erwartet.
Ja, von beiden Seiten.
Von beiden
davon aus und es wird auch vielleicht erwünscht
von beiden Seiten. Die einen sagen, Bullen sind Schweine und die verhalten sich dann auch entsprechend.
Ja.
Das sichert Arbeitsplätze bei der Berliner Polizei.
Und es wird halt auch immer gerne wieder zitiert, um Demonstrationen in Misskredit zu bringen.
Ja, also ist vielleicht etwas zynisch, aber wenn sie nicht da wären, dann wird die Polizei dann selber wahrscheinlich sich verkleiden müssen in Schwarz, weil üben müssen sie auch.
Tatsächlich ist es ja so, dass Polizeibeamte sich in Schwarz verkleiden und die Flaschen selber werfen.
Zum 1. Mai, normalerweise.
Zum 1. Mai in Hamburg gab es den Fall, wo Polizeibeamte in Zivil, die offensichtlich als Agent Provokateurs unterwegs waren, dann von ihren Kollegen in Uniform zusammengedroschen wurden. Das wurde dann hinterher vor Gericht verhandelt. Sie kamen aus einem anderen Kreis und kannten das geheime Codewort nicht und wurden deshalb vermöbelt. Pech gehabt.
Also ich würde gerne...
Ja, leider ist der Polizeifunk jetzt digital. Ist der schon digital in Berlin? Man kann, früher konnte man immer Polizeifunk schön hören.
Fefes Blog würde ich gerne zitieren. Also der sagt, dass der CCC erstmal ein...
CCC ist der Chaos Computer Club.
Chaos Computer Club wird erstmal ein Exempel statuieren. Das geht wohl nicht, dass die auf unsere Demo unsere Besuche verprügeln. Also Zeugen bitte melden an mail@ccc.de. Oh, und wenn die Zeugen Videos gemacht haben, auf denen man was erkennen kann, dann hebt die mal bitte schön auf und schickt sie uns an mail@ccc.de. Der geht auch ein bisschen auf die Demonstration ein, so irgendwas, was vielleicht halbwegs lustig ist, ist, dass die Piratenpartei ziemlichen Eindruck dominiert. Die hatten da einen fetten 15-Tonnen-Laster am Start, den sie zweistöckig ausgebaut haben, wo dann raubkopierte Prodigy-MP3s aus den frühen 90er Jahren gespielt haben.
Die klangen, dann lag ich echt richtig. Ich dachte die ganze Zeit, wow, das ist so wie Love Parade 1994. Und so klang das und das war es offenbar, Mann.
Ja, die 90er sind jetzt wieder da. Gott sei Dank sind die 80er schon weg. Er schreibt, ich wollte hier schon spekulieren, dass die Musik von 1994 eine Konkretisierung der Vorstellung der Piratenpartei ist, nach wie vielen Jahren Musikurheberrecht in Zukunft auslaufen soll. Aber habe dann schon von der Demo-Projektleitung das folgende noch viel peinliche Detail erfahren, die Demo hat ein paar tausend Euro an die GEMA abgedruckt, damit sie Musik spielen dürfen. Und da hat die Piratenpartei sich auch beteiligt. Das heißt, die Piraten haben das angeblich abzuschaffende Establishment finanziell unterstützt.
Naja, die Band, die da gespielt hat, wenn die auftritt und vor allem so lange, dann muss natürlich auch nicht viel GEMA-Gebühr bezahlt werden.
Ja, das ist natürlich.
Ist so. Ja.
Und das, da würde mich mal interessieren, also die GEMA geht die eigentlich dann bei Demonstrationen nach Teilnehmerzahlen? An dem Punkt ist es ja toll, eine kleine Polizeischätzung zu haben, oder?
Du meinst, man bekommt es dann 30% billiger, wenn die Polizei nur 10
statt 20.000 man macht dann offizielle Polizeiangaben von der Demonstration bei der GEMA. Dann kann man sich bei der Polizei noch beschweren, wir waren noch mal viel weniger. Und natürlich, das ist so, wie so arbeiten GEMA und Polizei Hand in Hand.
Muss man für indizierte Songs auch GEMA bezahlen?
Na, indizierte Songs darf man abspielen, die darf man nur nicht verkaufen, oder? Ist das nicht so an unter 18, die dürfen nicht zugänglich sein?
Oh,
ich glaube. Da muss ja aufpassen, dass keine Kinder auf die Demo sind, dann darf man die abspielen.
Ja.
Vermutlich.
War die Demo ab 18? Waren auch Jugendliche da, die auch ein Problem gerade mit Überwachung langsam bekommen, eben gerade Schüler?
Also hat Zitat, besonders bizarr fand ich ja, dass die verwählte Partei ein paar Jusos vorbeigeschickt.
Gut, ja.
Also da waren ein paar Jugendlichen scheinbar, obwohl bis 40, glaube ich, die Jusos. Der schreibt ja auch, eine Sache muss ich noch dazu sagen, es ist auffällig, dass es wenige Leute mit eigenen Ideen mehr Mitläufe werden. Das ist irgendwas, was ich irgendwie auf eine Art und Weise selber festgestellt habe im Vergleich zum letzten Jahr. Zitat, statt eigene Transparente und Sprüche gab es bei vielen Privaten einfach nur Parteifahnen, Gewedel und bei den Grünen hauptsächlich Luftballons mit einer Schäublone drauf.
Ja, aber die Grünen haben auch Transparente verteilt, die selber zu beschriften waren.
Ich habe auch gesehen, es hat mich auch gefreut, eine alte englische Tradition, wenn Plitschparteien Plakate verteilen, dass dann viele Menschen auch, wo Bündnis 90 die Grünen dann draufstanden, das haben sie abgerissen, bevor sie dann ihr eigenes Plakat getragen haben. Ja, und zu allerletzt, CCC hat auch als Konsequenz bundeseinheitliche Nummernschilder für Polizisten gefordert in einer Presseerklärung heute. Und zwei Sachen. Dann Markus Beckedahl auf netzpolitik.org, der schreibt, dass die Formulierung einfache körperliche Gewalt in der Presseerklärung der Polizei verwundete erstmal viele. Mein erster Gedanke war auch, was denn wohl die Steigerung von einfach sei.
Komplizierte körperliche Gewalt.
Ja, das wurden wir. Aber anscheinend ist das ein normaler juristischer Terminus für es werden keine Waffen eingesetzt. Das kann man einfach mal so im Neusprech des Tages machen. Und so allerletzt hat irgendjemand namens doktorsblog.de geschrieben, mir spuchen dazu so endlich viele Gedanken im Kopf rum, dass es fast schon wehtut. Mein Beitrag ist diese hier. Ich verbreite das Video und werde ausnahmsweise mal meine gedanklichen Ergüsse dazu für mich behalten, was nicht so oft in der Blogszene vorkommt.
Ja, soweit die Presseschau oder der Blog-Review. Können wir mal umtaufen.
Die Presseschau der Blogosphäre, könnte man sagen.
Ja.
Ist etwas interessanter
als was Blogosphären-Show. Da wurde jetzt Bettegöls eigentlich, was ein Stück, das wir vorhin gespielt haben, vielleicht doch noch wieder passen. Das ist von Berliner Ring, aber jetzt spielen wir ein Stück von Downed. Downed. Das sind Daniel Pflum, Rusti und Adrian vom Hofe. Und das Stück, das wir jetzt hören, heißt Soul. Ja, das war das Stück Soul von Downed. Und Downed, das sind Adrian vom Hofe, Daniel Pflum und Martin Osti. Ich sag noch kurz zu der Musik, bevor wir hier zur Abmoderation kommen, bevor das letzte Stück kommt. Wer da nachhören und nachlesen will, der geht zu myspace.com und da gibt es dann mehrere Links, nämlich einmal Adrian vom Hofe, zusammengeschrieben mit VE. Dann die Türken von heute Morgen. Dann Berliner Ring und Alexander Christou. Da vielen Dank für die Musik für heute Abend. Und das letzte Stück heißt 20th Walk. Das ist von Version. Aber vorher haben wir noch hier eine kleine Abschlussrunde, bevor es weitergeht mit Salon Bruit. Sehr, sehr viele französische Namen und Titel. Das freut mich
eigentlich. Uns verbleiben nur noch wenige Minuten. Also Zeit für ein abschließendes Resümee. Mein persönliches abschließendes Resümee ist folgendes. Wir haben diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die werden eingeführt mit der Begründung, es geht um den Abwehr des internationalen Terrorismus. Die US-Administration hat uns hat der Welt den Krieg gegen den Terrorismus erklärt, was ein höchst absurdes Konstrukt ist, weil Krieg eigentlich Konflikte zwischen Nationen sind. Krieg gegen Kriminalität klingt irgendwie seltsam, weil Kriminalität ist kein Staat und Terrorismus ist auch keine staatliche Sache, zumindest offiziell nicht. Man kann natürlich auch sagen, dass Kriege auch Terrorismus sind. Auch dazu gab es jemand auf der Demo, der das passende T-Shirt dazu hatte. Interessant wäre mal, wenn Leute untersuchen würden, wie fundiert denn diese Angaben über die Terroristen eigentlich sind. Wir haben in der Geschichte, und aufgepasst, das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, ich spreche jetzt von Verschwörungen, die tatsächliche Verschwörungen waren, die mittlerweile aufgedeckt sind, weil sie schon lange, lange zurückliegen. Da gab es unter anderem das Gladio-Netzwerk, was in Italien über 200 Menschen getötet hat. Und das wurde damals der linken Gruppierung in die Schuhe geschoben, wurde aber tatsächlich von der Geheimloge P22? P2 wurde
dann auch der jetzige Regierungschef Italiens Mitglied war.
Es gab ein Ausbildungscamp für Terroristen in Sizilien und diese Aktionen wurden unter anderem koordiniert von der NATO angehörigen Staaten, unter anderem dem MI6 und der CIA. Das klingt jetzt wild, aber es ist weniger wild, als ihr denkt. Ihr könnt einfach mal bei video.google.com nach den Begriffen Time Watch und Gladio schauen. Da findet ihr, mit etwas Suchen, findet ihr drei Teile einer Serie, die etwa 50 Minuten jeweils lang sind. Und da werden die genauen Hintergründe dieses Terrornetzwerks aufgedeckt. Also es gibt tatsächlich, und es ist nachweisbar und bewiesen, es gibt Terrorismus, der tatsächlich von der NATO, von Staaten, von Geheimorganisationen innerhalb der Gesellschaft und die aus der Regierung und Geheimdienstkreisen kommen, durchgeführt wird. Und zwar mit dem Ziel, unter falscher Flagge Angriffe zu starten, um bestimmte Gegner zu diskreditieren oder bestimmte politische Ziele durchzuführen. Einer der Attentäter, der beim Gladio-Netzwerk mit dabei war, hat gesagt, das Ziel der Anschläge war, die Menschen in einen Zustand der Angst zu versetzen. Sie sollten Angst haben, wenn sie mit dem Zug fahren, über einen großen Platz gehen oder eine Bank besuchen, sodass sie dem Abbau ihrer bürgerlichen Freiheiten zustimmen. Das hatte Vincenzo Vinciguerra, der irgendwie für den Anschlag auf Paternò verantwortlich ist, ausgesagt. Das werdet ihr, falls ihr des Englischen mächtig sind, in dieser dreiteiligen BBC-Serie selber hören. Er sagt es nämlich im Gefängnis aus. Und ja, derartige Anschläge hat es viele gegeben. Dann gibt es noch den Event, die versuchte Versenkung des Schiffes USS Liberty. Darüber gibt es auch einen BBC-Film, der heißt Dead in the Water, auch zu haben unter video.google.com.
Matthew, Schlusswort?
Nö.
Okay, wie war das? Freedom, no fear. Ja, Freiheit statt Angst. Das war die Nachbereitung zu der Demonstration des gestrigen Tages am 12.09. Bevor ich es vergesse, danke ich nochmal den Leuten von Radio Tux, die uns gestern auch wieder unterstützt haben und wo uns jetzt vielleicht auch einige zugehört haben. Den Menschen von Radio 1984, die gestern auch an der Sendung teilgenommen haben. ich kann nur sagen, das ist einfach ein Thema, das wir nicht loslassen dürfen. Datenschutz, Bürgerrechte, Überwachung, Data Mining und so weiter. Wir hören jetzt zum Abschluss ein Stück, weiteres Stück von Version, 20th Walk.
All who came from Miami and LA, hitchhiked away across the USA, plucked their eyebrows on the way, shaved her legs and he was a she. Candy came from out of the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey, babe, take the walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side.